Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Heute mir gegenüber habe ich einen spannenden Gesprächsgast an der PH in Alt-Goldau. Silvio Herzog, wer bist du?
Ja, ich bin 52, bin Vater von zwei sehr aufgeweckten Kindern, gerade jetzt eingeschult worden sind in dieser Woche, in die erste und in die dritte Klasse wieder angefangen haben. Ich bin ehemaliger Primarlehrer, das ist meine erste Ausbildung, und ich bin immer noch sehr fasziniert von diesem Beruf, obwohl ich nicht mehr im Klassenzimmer stehe, sondern eigentlich seit jetzt fast 30 Jahren, respektive 25 Jahren, in der Forschung, in der Beratung, in der Aus- und Weiterbildung arbeite.
Du bist ja PH-Direktor gewesen, da, von dem Haus, wo wir jetzt gastieren dürfen. Wieso wird man PH-Direktor?
Ich wollte das eigentlich gar nicht werden. Mein Treiber in meiner Biografie, in meiner Karriere war immer, etwas Sinnvolles mit anderen Menschen zusammen zu machen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was kann das sein und wo kann ich mich am meisten einbringen. Und so bin ich eigentlich als Lehrer und Studium in die Forschung gekommen. Da habe ich aber gemerkt, ich will eigentlich umsetzen, ich will das ins Handeln bringen. Dann bin ich in die Weiterbildung. Dann habe ich immer gemerkt, ja, die Weiterbildung ohne Forschung und Ausbildung ist mir wie zu wenig. Und dann bin ich Rektor geworden hier von der PH Schweiz und habe die Möglichkeit gehabt, das Ganze in einem grösseren Rahmen zu denken und wieder etwas zu bewegen. Und so hat es eigentlich für mich immer biografisch eigentlich, mich treiben quasi in der Frage, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich etwas bewegen.
Jetzt hast du in der Zeit, wo du da Rektor warst, ganz verschiedene Projekte gehabt. Eines von diesen Projekten, die ihr gehabt habt, ist, dass ihr zusammen im Kanton Schweiz über die Zukunft der Schule nachgedacht habt. Zuerst mal persönlich gefragt, wie sieht denn die Bildung der Zukunft aus, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, die Frage muss man zuerst anders stellen, für was für eine Zukunft. Also wie sieht die Zukunft aus? Weil die Schule ist ein Teil von einer Gesellschaft und muss eine wichtige Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, wenn man diese Frage, die kann man natürlich jetzt nicht umfassend erleiden, aber wenn man dieser Frage nachgeht, zeigt schon eben die Megatrends wie Digitalisierung, aber auch die Individualisierung, Pluralisierung und die ökologischen Fragen, dass sehr grosse Fragen auf uns zukommen, die eine andere Qualität haben. Es ist nicht einfach mehr und schneller, sondern es sind schon Themen, die ganz eine andere Komplexität haben, die ganz mehrdeutiger sind, flüchtiger sind. Und das tut die Schule ganz grundsätzlich vor. Das sind nicht einfach neue Themen, wo man neue Fächer machen kann, sondern die Schule muss sich ganz grundsätzlich reformieren, um der anderen Welt, sage ich jetzt ein Stück weit, oder sich verändernden Welt gerecht zu werden.
Stichwort Grammatik von der Schule. Ich bin noch nicht so mega lang, also noch nicht so viele Jahre an diesen Begriff angekommen. Also Die ungeschriebenen Gesetze oder die geschriebenen Gesetze auch, oder die Konzepte, wie eine Schule in sich selber funktioniert, wie zum Beispiel, dass wir am Ende von einer Lerneinheit eine summative Prüfung haben oder dass die Lehrperson nachher ein Einzelkämpfer ist oder eine Einzelkämpferin, dass es 45-Minuten-Lektionen sind. Hast du das Gefühl, da muss man aufbrechen für die Zukunft oder wird da weiterhin so ein bisschen seinen Platz drin haben?
Ich glaube, man muss es einfach zuerst mal grundsätzlich überprüfen. Für mich sind die zwei zentralsten Elemente von der Grammatik von der Schule, wo findet sie statt und wann findet sie statt, also Ort und Zeit. Und ich meine, nur schon durch Digitalisierung kann man den Ort diskutieren. Es gibt viel mehr Orte, natürlich auch durch die Natur, wenn man wieder draußen lernen will, wo man sich bewegen will, wenn man sieht, wo man überall lernen kann, außerhalb vom Schulzimmer, dass eigentlich Schule viel mehr ist als das, was im Klassenzimmer stattfindet. Also wenn man nur schon diese Frage vertieft angeht, oder die Verfügbarkeit vom Wissen, die jederzeit vorhanden ist, die eine grosse Zeitunabhängigkeit gibt, dann gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Und jetzt muss man sich, und darum gebe ich keine pauschale Antwort, muss man sich darüber nachdenken, dass ob die heutige Form, die wir haben, mit dem Stundenplan und dem starken Fokus immer noch auf Klassenzimmer, ob das wirklich reicht, um die Möglichkeit, ich sage es jetzt mal so, zu ergreifen. Und da bin ich der Meinung, dass es immer eine Grammatik von der Schule braucht, weil das etwas konstituierend, etwas zusammenhebend ist, aber dass wir es viel grösser denken und viel frecher denken, damit wir eben das, was ich gesagt habe, nämlich die Fragen von der Zukunft können beantworten.
Ich bin jetzt in dem Zug von der Recherche von deiner Arbeit ganz auf verschiedene Sachen gestoßen. Ich möchte gerne zwei Sachen mit dir jetzt in dem Interview ein bisschen genauer anschauen. Das eine ist, Du bist mal in einer Initiative oder in einem Gremium gewesen, wo heisst jetzt Schule und Lernen in der digitalen Welt. Was ist das genau?
Das war eine Initiative von der Kammer der Pädagogischen Hochschulen von Swiss Universities, also der Verbund von allen Pädagogischen Hochschulen. Und dort haben wir uns als Rektoren und Rektoren von diesen Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz uns die Frage gestellt, wie gehen wir in diesem Thema weiter, wie gehen wir um. Und wir hatten die Idee gehabt, und das ist mir ganz besonders wichtig, dass man nicht anfängt, möglichst viele Projekte, möglichst viele Initiativen anzugehen, sondern zuerst fragen, wie sieht denn die Welt aus und was heisst das fürs Lernen und der Schule? Und darum haben wir dort Grundsätze und Leitvorstellungen entwickelt in einem sehr umfangreichen Prozess. Da haben 200 Leute daran gearbeitet, miteinander gehirnet, wie sieht das aus. Und immer wenn man eine Vision anschafft, schafft man auch Haltungen, oder? Weil da kommen Haltungen führen, es kommen Bilder führen und die kann man auch miteinander bearbeiten. Und haben nachher das als Folie genutzt, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich. Und haben eine Standortbestimmung gemacht in Form von Tagungen und haben festgestellt, dass wir eigentlich ganz viel machen, aber wir wissen sehr wenig voneinander. Also jede Hochschule, jeder Ort macht ein bisschen etwas für sich, aber Fragen von der digitalen Transformation oder von der Digitalität, die sind so gross, die haben keine Kantonsgrenzen oder haben irgendwie andere Grenzen, dass man eigentlich findet, man müsste viel mehr zusammenarbeiten. Man müsste viel mehr in Netzwerk die Themen angehen und die Synergien auch nutzen. Und wir müssen die Themen wirklich auch auf ein gemeinsames Leitbild auf einen Stern hin bewegen. Sonst tut man irgendwelche richtigen Sachen entwickeln, setzt auf jeden Trend, der kommt und gerade wieder vorbei ist und hat den Fokus nicht, wo es hingeht. Und das ist eigentlich für mich ganz wichtig gewesen, als Standortbestimmung, um jetzt das wieder zu bündeln und zu sagen, okay, da haben wir blinde Flecken, die haben wir zum Beispiel auch bei der Zusammenarbeit von Lehrpersonen oder von der Schule. Also mit Digitalität wird mehrheitlich eigentlich auf Unterricht bezogen. Das heisst, wie kann man unterrichten mit digitalen Medien, ohne oder trotz digitalen Medien. Aber die Frage von der Zusammenarbeit, von der Vernetzung von den Schulen untereinander oder von Lehrpersonen oder von Schulleitern, was heisst Führung im digitalen Zeitalter, die sind mindestens so wichtig und die haben ganz viel Potenzial zum Bearbeiten.
Also du hast jetzt erzählt, das ist ein Gremium von 200 Leuten, jetzt haben wir ja quasi noch den ganzen Kanton mal noch als Spielwiese gehabt, wo wir auch so miteinander ein bisschen darüber nachgedacht haben, in welche Richtung die Schule geht. Und magst du vielleicht noch mal etwas zu dieser Visionsarbeit, die wir bei euch im Kanton gemacht haben, einmal erzählen und wie wir zu dieser gekommen sind überhaupt?
Ja, das ist eigentlich spannend, weil sie hat eigentlich angefangen, die Idee, indem ich als Rektor eingeladen worden bin von einer Schule, von meiner ehemaligen Primarschule, wo ich Unterstufenlehrer war, haben die mich eingeladen, erzähl uns, wie die Schule von der Zukunft aussieht. Und ich habe das Referat gehalten und da sind auch ganz viele Erwartungen auf mich zugekommen und ich habe gemerkt, ich will das nicht beantworten. Ich will Fragen stellen, die die Leute beantworten, die drin sind. Und wir es miteinander bearbeiten. Und ich habe gemerkt, dass die ziemlich enttäuscht waren am Schluss. Und ich bin zurückgefahren und habe mir gefragt, habe ich eigentlich eine Vision selber? Oder weiche ich auch ein bisschen aus, indem ich nur frage? Und habe gemerkt, ja, so eine klare Vision von der Schule von der Zukunft habe ich nicht. Ich habe nachher meine Hochschulleitung gefragt, haben wir eigentlich eine Vision als Lehrerin und Lehrerbildung steht? Und habe gemerkt, ja, so richtig. Mindestens ausgesprochen haben wir sie nicht. Und wir hatten dann gerade die Situation gehabt, dass wir als Pädagogische Hochschule Schweiz einen frischen Orientierungsrahmen für unsere Ausbildung gemacht haben. Und ich habe gesagt, als erstes müssen wir über die Schule von der Zukunft nachdenken. Wir haben keinen Selbstzweck als PH. Also wir bilden ja für irgendetwas aus, für eine Zukunft aus. Also müssen wir mindestens wir als PH eins machen, damit wir eine Vision haben. Wir haben Visionsarbeit gemacht mit allen Dozierenden aus allen Fächern. Aus allen Bereichen, also Forschung, von der Ausbildung, Weiterbildung. Und sind an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, macht es Sinn, dass wir als PH eine Vision haben, müssten wir nicht mit unseren Partnern, mit den Schulen, mit dem Kanton, mit der Verwaltung eine haben. Und dann ist es wieder der Schneeball quasi weitergerollt. Ich bin zum Kanton gegangen und habe gesagt, habt ihr eine Vision von der Schule von der Zukunft? Sie haben gesagt, wir haben keine Vision von der Schule. Und haben gesagt, habt ihr Lust, zusammen zu einer arbeiten? Und dann haben sie natürlich ja gesagt, mit Bedingungen, das ist natürlich klar. Und dann haben sie gesagt, aber ich will die Schulleitung dabei haben, ich will die Lehrpersonen dabei haben. Und dann haben wir die kantonalen Verbände, Schulleitung und Lehrpersonen, gefragt, habt ihr Lust? Und haben dann eigentlich auf der Grundlage von dem, was wir erarbeitet haben, zusammen in verschiedenen Formaten und in verschiedenen Gruppen, zusammen eine Vision von der Volksschule im Kanton Schweiz erarbeitet. Das ist so der Prozess, wie wir dort angekommen sind, wie es jetzt auch nachher Ende 2020 publiziert
wurde. Also in dem Gremium wie im anderen höre ich stark raus, es muss miteinander passieren. Also da kann nicht einfach jemand verordnen und sagen, das ist jetzt die Vision, kommen alle mit, sondern da muss man die Leute relativ niederschwellig abholen.
Man muss sie unbedingt abholen. Ich sage immer, eine Vision wirkt nur der leitend, wenn sie gemeinsam erarbeitet worden ist. Und abholen, das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, weil natürlich alle Kräfte drin sind, oder? Von bewahren, von völlig anders. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die Personen mitnimmt und, wenn man sie mal erarbeitet hat, dass man Vision immer wieder belebt. Weil wer beim Kanton, kann man immer sagen, ja, ist das nicht einfach ein Papiertiger? Sind das nicht einfach Worte, die entstanden sind? Zumal dann irgendwann die Leute, die es geschrieben haben, vielleicht gar nicht mehr in diesen Funktionen sind. Und da ist es eben wichtig, dass die Vision, die Erarbeitung, die hört nicht auf mit dem Prozess, der zuerst mal erscheint, sondern die muss immer wieder belebt werden, damit sie getragen wird. Und das Interessante ist, und das ist auch eine feste Überzeugung, die ich auch in dieser Hochschule hatte, wenn man eben zusammen eine Vision hat, die präsent ist, wo die Leute drin haben, muss man viel weniger regeln. Man kann den Leuten viel mehr Autonomie, viel mehr Gestaltungsfreiheit geben. Wenn die Richtung klar ist und die Menschen die teilen, dann wissen sie selber ihre Entscheidungen, was der richtige Weg ist. Und man muss nicht jedes kleinste Detail regeln.
Gehen wir vielleicht einmal auf die 8 Punkte ein, weil ich finde, die haben dann schon noch mehr Fleisch und Knochen, wenn wir miteinander mal ein bisschen für die Zukunft planen. Ich möchte gerne den ersten Punkt einmal vorlesen, den wir veröffentlicht haben. Die Schule, die Volksschule der Zukunft orientiert sich an humanistisch-demokratischen Wertevorstellungen und fördert die Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler. Was heisst das?
Ja, ich glaube, die Frage von den Wert und warum wir das machen, ist ein ganz zentraler Punkt, der oft ein bisschen ausgewichen wird, wenn man sagt, ist ja klar. Und ich glaube, gerade jetzt auch die Frage von der humanistischen Fragestellungen, die wir in dieser Gesellschaft haben, wo es um Fragen von Krieg, von Zusammenarbeit, von Zufriedenheit der Menschen geht, ist es ganz wichtig, dass man sich auch bekennt, dass die Werte sehr zentral sind. Der für mich persönlich wichtigste Begriff drin ist Mündigkeit. Auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, glaube ich, geht es darum, Menschen so mit der Technik auch befreundet werden zu lassen, dass sie nachher selber entscheiden können. Selber können entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Also auch selber entscheiden, welches Mittel brauche ich oder brauche ich nicht. Aber das kann man eben erst, wenn man sich auseinandersetzen tut. Ich sage, das frühere Beispiel, das man beim Fernsehen schauen kann, das ist ja, die Debatten wiederholen sich ja gewissermaßen auch, hat ja viele konsequent kein Fernsehen. Oder? Das ist für mich nicht gut. Für mich ist wichtig, dass es eine Auseinandersetzung gibt mit dem Fernsehen oder mit dem Internet oder mit der künstlichen Intelligenz. Und jetzt, man muss sich auseinandersetzen, um sie zu verstehen, um nachher zu merken, was da hat, dass die Technik für einen Stellenwert in meinem Leben. Und wie wollte ich mit dem umgehen? Wie kann ich sie nutzen, damit ich lebensfähig bleibe? Weil an vielen Orten haben wir keinen Zugang mehr, wenn man nicht mündig respektive kompetent ist. Und wo wollte ich bewusst entscheiden, da koppel ich mich auskoppeln, da gehe ich analog, jetzt in diesem Beispiel auf den Weg. Also der Begriff Mündigkeit heisst eigentlich, die Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen. Und das ist ein hoher Anspruch an die Schule.
Also böse Zungen könnten jetzt sagen, da haben wir ja schon immer in den Leitbildern und im Lehrplan drin gehabt.
Ja, das ist richtig. Das sind eigentlich Grundsätze, die schon immer geltet haben, einfach mit anderen Voraussetzungen. Weil die Mündigkeit in einer Welt, die immer komplexer und mehrdeutiger wird, ist eben nicht eindeutig. Und dadurch ist sie anspruchsvoller auch für die Orientierung. Das heisst, für jeden Einzelnen, aber auch für Schulen oder Organisationen, braucht es viel mehr Aufwand, sich zu orientieren. Weil man hat so viele Möglichkeiten. Und wenn man viele Möglichkeiten hat, muss man mehr entscheiden. Und wenn man mehr muss entscheiden, ist das zwar mal schön, aber es heisst auch, Verantwortung zu übernehmen. Und darum, glaube ich, ist die Mündigkeit schon immer ein zentraler Begriff gewesen von der Pädagogik. Aber er ist heute viel anspruchsvoller zu erreichen und viel wichtiger, um zu überleben.
Gerade weil Kritikerinnen und Kritiker in Lehrerzimmer, in Lehrpersonenzimmer bis zu außen von Eltern sagen, Kinder sind heute weniger selbstständig. Das ist jetzt eine pauschale Aussage. Ich weiss, die ist nicht fundiert, aber man hört so Stimmen, oder? Das würde dann eigentlich ein bisschen entgegenwirken, zu versuchen. Aber die Frage ist, schaffen wir das denn auch, oder? Das ist eine spannende Frage, finde ich.
Ja, ich glaube, die Frage ist sehr spannend und sie bringt uns eben noch einen Punkt an, wo jede Schule klar muss definieren, was kann sie leisten und was kann sie nicht leisten, respektive was müssen alle anderen leisten. Und da finde ich halt, dass die Erziehungsberechtigten einen Auftrag haben. Es ist nicht ein Abschieben von Bildung und schon gar nicht von Erziehung. Und gleichzeitig gibt es auch noch weitere, andere sage ich, Institutionen, die ihren Auftrag haben. Die Schule kann nicht, sage ich mal, der einzige Treiber und Beweger von der Gesellschaft sein, bei den Wertefragen und so. Es wird ja oft, gerade wenn ein Thema kommt, heisst es, die Schule muss, und man muss ein Schulfach wieder machen, also alles muss die Schule. Und das ist, wir sind ja am Limit und drüber, oder, in der Schule. Also muss man dort klar sagen, das ist unsere Aufgabe und das ist nicht unsere Aufgabe. Und eine Vision kann helfen, genau diese Frage zu klären.
Das Schulfach Glück kommt mir da gerade so spontan in den Sinn. Ich habe es auch mal gemacht, das Thema. Ich habe recht Freude am Thema, aber ich habe gemerkt, es ist nicht so durchgedrungen. Vielleicht habe ich es auch falsch angegangen, aber ich finde, es gibt dort sicher Ansätze, die man diskutieren kann, aber ich bin noch nicht ganz happy damit. Ich habe dort noch keinen guten Umgang damit gefunden. Denn die zweite Vision, die ich auch miteinander arbeitet habe im Kanton, ist, die Schule der Zukunft zeichnet sich durch interdisziplinären Unterricht und Raum für soziales und selbstorganisiertes Lernen aus.
Das ist eigentlich fast meine Lieblingsleitvorstellung, weil sie wahrscheinlich fast am grundsätzlichsten ist und am wichtigsten. Sie basiert eigentlich auf der Annahme, dass die grossen gesellschaftlichen Fragen heute nur noch interdisziplinär zu beantworten sind. Also, dass wir aufpassen oder uns davon verabschieden, in diesen Silos zu denken. Und wenn man das jetzt runterbricht auf die Schule und eben auf die Schulfächer, dann bin ich sehr immer befremdet, wenn aus allem ein Schulfach gemacht wird, aber ich verstehe den Ansatz und die Idee dahinter. Dann nachher müssen wir uns davon loslösen, dass alle Probleme schon in die Schubladen von Schulfächern hineingebracht werden. Und die Grundidee, die man dahinter sagt, und die werden wirklich revolutionär, ist eigentlich, wir verabschieden uns von Fächern. Nicht grundsätzlich von der Kompetenz in den Fächern, weil die sind notwendig, gerade Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben und so, die sind ganz, ganz wichtig. Aber dass wir eigentlich sagen, wir nehmen Phänomene, Ausgangslage aus unserer Lebenswelt, von heute oder von der Zukunft, und versuchen die jetzt zu bearbeiten, aus verschiedenen Sichtweisen und schulen somit unterschiedliche Kompetenzen, fachliche, aber eben auch soziale und personale Kompetenzen.
Und da haben unsere Kolleginnen und Kollegen von der KV-Ausbildung ja sehr einen guten Schritt gemacht, finde ich, in die Richtung, dass sie jetzt nach Kompetenzorientierung gehen mit Themen und nicht nach Fächern.
Ja, ich glaube, die Berufsbildung ist halt, durch dass sie am Puls von der Arbeitswelt sind, sind die ganz vielen Themen sehr innovativ unterwegs. Ich denke auch, es ist halt immer die Frage, was die Volksschule hat einen anderen Auftrag als Berufsbildung. Und dort muss man auch fragen, sind die gleichen Möglichkeiten respektive auch die gleichen Mittel richtig? Ich glaube auch, dass es nach wie vor eben für die fachlichen Kompetenzen gewisse Grundschulungen braucht. Aber ich glaube, die kann man lustvoller und lebensnäher vermitteln als das verschiedene Schulen, ich sage nicht alle, es gibt sehr gute Beispiele, wo es eben anders angehen, wo verschiedene Schulen das ganze Curriculum aufnehmen. Ich mache ein Beispiel, wenn ich gerade anknüpfe, ich darf hier an der Pädagogischen Hochschule Schweiz in der Ausbildung der Schulleitungen mitwirken und habe einen Visionstag zum Abschluss von ihrer Ausbildung. Und wir erarbeiten dort genau die Frage, wie man Visionen erarbeitet. Und ich sage, wenn man ganz einfach anfängt und sagt, dann die Schule neu denken, indem man sagt, es gibt keinen Stundenplan, sondern es gibt Anfangs- und Endzeiten und es gibt kein Klassenzimmer, da wären wir beim Ort. Und jetzt fängt an, die Schule zu konzipieren. Und wenn man sich mal von denen, jetzt sind wir wieder bei der Grammatik, oder, von diesen zwei Elementen loslöst und mit Lehrpersonen, die ganz viele Ideen da drin haben und sagen, ich will mal etwas ausprobieren, wo man darf scheitern, wo man gehen kann, dann könnte man die Schule schon ganz stark verändern. Und darum ist auch der Ansatz drin, mit den Schulfächern einfach auch ein bisschen als Provokation zu sagen, komm, wir fangen doch einmal, vielleicht fangen wir an mit dem Freitag, wo keine Fächer sind, und dann ist es mal nicht nur in der Blockwoche, sondern ein bisschen weiterdenkt, dass man eigentlich sagt, schrittweise gehen wir eigentlich weg vom Silo-Denken. Das ist eigentlich der Grundgedanke.
Das ist mega spannend. Wenn du es natürlich in der Schulgemeinde machst, kommt es natürlich ganz auf die Schulgemeinde an, wo du herkommst. Als junge Lehrperson kannst du das zum Teil nicht so abschätzen, wo du dich anstellen lässt. Auch für mich als erfahrene Lehrperson, jetzt dürfen sie meine dritte Festanstellung in einer Gemeinde, was mir sehr gut gefällt. Aber ich merke auch hier, es hat sehr unterschiedliche Haltungen, um was die Schule von der Zukunft zu leisten und was man kann wagen und was noch nicht. Und ich glaube, da braucht extrem viel Energie, wenn du nicht einfach nur beim Papier bleiben sondern das auch konkret in Tat umsetzen mit dem
Team. Absolut. Und oder ich glaube, zentral ist natürlich auch, dass ein Stundenplan oder eben auch dein Klassenzimmer, das gibt Orientierung und Sicherheit. Und wir Menschen brauchen eine starke Sicherheit, auch um kreativ zu sein. Und ich glaube, es braucht wie einen Ersatz zu dem. Und ein Teil von der Sicherheit ist halt Vertrauen, oder? Und sagen, du kannst das, oder ein Team, das das angeht. Ich würde jetzt also nie unseren Junglehrpersonen raten, geht raus ins Feld und dann die Schulfächer abschaffen. Weil wenn man überlegt, wo das überall verankert ist, oder? Wir haben sie in den Lehrmitteln drin, wo ja völlig überarbeitet werden müssen mit diesen Ansätzen, die wir haben. Wir haben es in der Ausbildung drin. Wir vermitteln das Wissen zu Schulfächern, fachdidaktische Fragen. Wir haben es im Lehrplan drin. Also die Struktur ist so tief. Und wenn man dort sagt, ich verabschiede mich von dem, hat man so einen Aufwand, das umzusetzen, wo sehr, sehr erheblich ist. Und darum glaube ich eben, dass man so etwas nur als ganze Schule oder als Team und dann vielleicht einmal schrittweise anfangen. Aber ich glaube, in diese Richtung zu denken, würde sich sehr, sehr lohnen.
Also mir hat mal jemand gesagt, eine Vision ist so ein bisschen wie so ein Fixstern, wo man sich daran orientiert und man kommt immer ein bisschen näher her. Mhm. Aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis man bei einem neuen Fixstern ist.
Absolut. Das ist ja mein Bild. Das ist ja mein Lieblingsbild. Und ich glaube, es muss aber auch eine Vision sein oder ein Stern, wo man, wie ich kann sagen, wo mich richtig anzieht. Und dann probiert man es einfach in die Richtung. Immer im Wissen, man erreicht es nie ganz. Und so haben wir es auch formuliert. Nicht, dass das ein fertiges Bild ist oder so, sondern komm, in die Richtung müssen wir es doch denken.
Jetzt der dritte Punkt, der korreliert ja ein bisschen mit dem zweiten. Die Volksschule der Zukunft wird durch profilierte Lehrpersonen in unterrichtsbezogenen Teams verantwortet. Was soll jetzt das genau heissen?
Ja, wir haben ein bisschen gestochene Sprache verwendet. Ich merke, also gerade drin, es ist ja klar, wenn man es formuliert. Also es hat ganz viel dahinter. Ich glaube, die Grundsatzfrage ist ja immer, wer ist eigentlich in diesem Feld drin. Und da gibt es ja Diskussionen, wo man sagt, der Allrounder, die Lehrperson, die alles macht, je nach Ausbildung, die man gemacht hat, seminaristisch und heute ja zum Beispiel bei mir und jetzt auch als Zug ein Beispiel, mache ich das auch so wieder in Richtung Allrounder ausbilden. Und die Frage ist, kann man denn das überhaupt noch bewerkstelligen, die Anforderungen in dieser Breite? Und gleichzeitig ist halt der Lehrberuf, gerade in der unteren Stufe, aber auch später, eine starke Beziehungsarbeit. Also es geht um Beziehungen. Also wenn die Beziehung zwischen Lehrpersonen und dem Kind nicht stimmt, der Schülerinnen und Schüler, kann man nicht lernen. Und wenn man überlegt, wenn dann plötzlich für jedes Fach, wenn man an diesem System festhalten will, eine Spezialistin oder ein Spezialist kommt, der unheimlich viel Wissen hat und das vielleicht auch noch gut kann vermitteln, ist schon die Frage, ob ein besseres Lernen kann entstehen kann, wenn man so viele Spezialisten hat. Und das, was wir hier gebracht haben, ist eigentlich das Bild, dass man sagt, unser Bild ist noch immer, dass die Lehrperson relativ breit aufgestellt ist, aber sie hat ein Profil. Das heisst, sie hat gewisse Themen, die sie besonders gut kann. Und in einem Team, in einem Unterrichtsteam, werden die Profile ergänzend zusammengeführt. Und somit hören wir auf, den Anspruch zu haben, dass man überall top ist. Man kann auch die Vorbereitung oder die Durchführung anders vorbereiten. Und das ist der Begriff von profiliert, nicht spezialisiert, sondern profilierte Lehrperson in heterogenen Teams, die auch Schulsozialarbeit oder schulische Heilpädagogik Platz hat und noch andere Berufe, die man noch arbeiten muss.
Der vierte Punkt ist jetzt etwas für Leitungspersonen. Mhm. Die Schule der Zukunft wird durch eine vorausschauende und agile Führung geleitet.
Ja.
Hätte sie nicht schon immer müssen agil sein eigentlich?
Sie hätte agil sein, aber es ist immer die Frage, wo man die Agilität auf welcher Ebene hat. Also ich glaube, das Vorausschauend ist glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man, ganz viele Lehrpersonen, sieht man auch in Studien, dann der Schule das Zeugnis angeben, dass sie eine ewige Baustelle ist. Und ich glaube, ich sage nicht oft, die Schule muss eine Baustelle sein, weil es ist kein fertiges Haus. Oder? Eine lernende Organisation ist keine fertige Institution und kein fertiges Gebäude. Aber was halt das Grundproblem ist, dass die Schulreformen, die durchgeführt werden, wenig miteinander verbunden werden, weniger verstanden werden und man sich zu wenig Zeit lässt, die wirklich umzusetzen. Also kaum hat man ein Thema angenommen, wird es eingeführt, es gibt Weiterbildungen, dann wird es angenommen und schon kommt die nächste. Und die haben miteinander relativ wenig zu tun. Und das Vorausschauend hat drin, dass man eigentlich sagt, okay, da werden wir in 4, 5 Jahren sein und jetzt fangen wir damit an und jetzt gehen wir systematisch in der Weiterbildung, in der schulinternen Weiterbildung, in der persönlichen Weiterbildung, in den Bereich hinein, den Strukturen erweitern. Und das bedeutet, und das ist konsequent, Sequenz drin, dass die Schulen als Einheiten viel mehr Autonomie bekommen. Je nach Kanton ist die Steuerung vom Kanton oder übergreifend anderen stärker oder schwächer. Da haben wir in der Schweiz eine grosse Vielfalt. Aber ich glaube, dass es eine Übersteuerung gibt von unserer Schule. Und durch das gibt es den Flickenteppich von der Reformen, weil das von überall verschiedene Interessen kommen. Und die Idee da innen ist eigentlich, dass man sagt, vorausschauen, das heisst, jede Schule hat eine Strategie, hat eine Vision, hat eine Strategie, hat eine Planung. Und jede Schule ist agil genug, immer wieder auf Veränderungen, die auf die Schule zukommen, zu reagieren. Und das braucht Gestaltungsautonomie. Wenn man das nicht hat, geht es viel zu lang, Es ist viel zu einheitlich, wie eine Schule, Sie haben vorher auch gesagt, von verschiedenen Kontexten, wo man Schule gibt, sind es nicht die gleichen Herausforderungen. Wir waren vorgestern in einer Schule, die hat 100% Schweizerinnen und Schweizer in der Schule. Und mich begleitet hat eine Schulleiterin aus einer Stadt, wo 95% Ausländeranteil hat, mit Personen mit Migrationshintergrund. Das sind teilweise ganz andere Herausforderungen, auch gleiche. Und das heisst auch, dass jede Schule teilweise andere Themen hat und die Gestaltungsfreiheit braucht, um mit diesen Themen umzugehen.
Jetzt aber zwei kritische Nachfragen oder zwei Bemerkungen. Das erste ist, wird der Flickenteppich dann aber nicht noch grösser, wenn nicht die Schule mehr Autonomie hat? Und das zweite ist, von den Kantonen kommen ja von oben, aber von den Bildungsdirektionen zum Beispiel, kommen ja sehr viele Vorstöße. Und gerade die grossen Kantone wie Zürich, St. Gallen, Bern und so weiter, ist es dann aber schwierig, um die Autonomie mehr können gewährleisten, weil es kommt vielleicht auch mehr, weil die Bildungsdepartemente grösser sind, sage ich jetzt einmal.
Also ich glaube, der Flickenteppich zur ersten Frage wird in dem Sinn grösser, dass die Schulen Profile bekommen. Ja, sie sind nicht vergleichbar oder nicht mehr gleich vergleichbar. Das sind sie aber heute schon nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach ein explizites Ja zu sagen, dass Schulen unterschiedlich sein können und trotzdem die Chancengerechtigkeit, dass jedes Kind unabhängig von wo es in die Schule kommt, eine gute Bildung bekommt. Das muss gewährleistet sein. Das muss man auch sichern. Aber nachher sollen doch Schulen unterschiedliche Profile haben und das ist der Flickenteppich in dem Sinn einfach, dass es immer noch ein kohärentes System ist. Also für die Schule, die unterwegs ist, ist es kein Flickenteppich, weil sie haben ihr System, aber es gibt unterschiedliche Profile von der Schule. Und ich glaube, wenn man das hat, mit so unterschiedlichen Profilen, kann man auch wirklich Schulentwicklung ganzheitlich rangehen. Und man kann, das wäre die zweite Frage, Anforderungen, die halt übergreifend kommen, besser integrieren. Es geht nicht darum, dass man sagt, von kantonaler politischer Seite oder nationaler politischer Seite sollen die Inputs nicht reinfließen. Die haben ganz andere Perspektiven übergreifend. Aber sie wird nicht so fein bestimmt und definiert, dass jede Schule gleich muss umsetzen muss. Sondern es wird eigentlich mehr eben in die Vision integriert oder in die Leitvorstellung und den Schulen stärker überlassen, wie sie das Problem angehen. Und ich glaube, das ist eine Frage von der Governance, also wer steuert in welchem Detail, nicht grundsätzlich. Also wie gesagt, nach wie vor, der Kanton hat eine Verantwortung, der DDK hat eine Verantwortung und die müssen sie warnen, aber nicht durch die Steuerung im Kleinen, sondern durch Hinweise, in welche Richtung es muss gehen, welche Ziele müssen erreicht werden.
Jetzt, das hängt wirklich stark zusammen mit dem fünften Punkt. Die Schule der Zukunft zeichnet sich als lernende Organisation aus. Mhm.
Ja, ich glaube, halt, das ist, hört man natürlich allgemein, das lebenslange Lernen wird nochmal bedeutsamer, weil sich das Wissen schneller verflüchtigt. Und das heisst, dass wir regelmässiger und noch intensiver immer dranbleiben in verschiedenen Themen. Und das betrifft natürlich die Einzelpersonen, die Schülerinnen und Schüler sowieso, aber auch die Lehrpersonen, natürlich die Schulleitung, aber es bezieht sich eben auch auf die Organisation. Und ich glaube, ein Punkt, den wir dort reinspielen, ich war lange in der Weiterbildung tätig, wo ich festgestellt habe, dass ganz viele Weiterbildungspsyche so kurze Psyche sind und auch sehr unterschiedliche Themen. Und ich mich immer gefragt habe, wie viel Wirkung erzielt das tatsächlich? Und so eine Idee ist halt schon, dass man eigentlich entweder als Lehrperson selber in seiner Verantwortung, als ein Team, sich längerfristig einem Thema widmet, wo man immer auch wieder Inputs reinholt. Oder, und das ist so ein bisschen mit dran als pädagogische Hochschule gewesen, dass man eigentlich Praxis und Wissenschaft noch besser verbindet. Wir haben ein paar sehr gute Beispiele gehabt mit Pilotschulen, wo wir über mehrere Jahre zusammengearbeitet haben und immer uns gegenseitig, es geht eben nicht PH für Praxis, sondern Praxis auch für PH, uns bereichert haben. Und das ist eben auch in dem Punkt drin, dass man eigentlich sagt, das ist eine systematische, langfristige Auseinandersetzung im Lernen.
Eine Konsequenz, die sich aus dieser Vision für mich persönlich jetzt ableitet, ist, wie kann man die Lernfreude der Jugendlichen, der Kinder, der jungen Erwachsenen so weit behalten und stärken, dass eben das lebenslange Lernen eine Selbstverständlichkeit und eine Freude ist. Und ich glaube, da ist eine der grössten Herausforderungen, finde ich, je länger, je mehr. Also seit ich mich mit dem wirklich intensiv befasst, finde ich, so, wie kann man die intrinsische Motivation erhalten, leitet sich ja auch ein bisschen aus dem auseinander.
Absolut. Ja, und ich habe gerade diese Woche eine Schule besuchen, die das sich als Gesamtkonzept eigentlich gegeben hat, oder? Und stark auf das intrinsisch Motivierte eingegangen ist und die ganze Pädagogik oder die Schule aus der Kindperspektive konzipiert hat. Und ich habe so eine These gehabt, und nicht die Antwort, wie man es macht, aber die These, wenn es der Schule klingt, dass die Lernmotivation über die ganze Schulzeit zu erhalten und am Schluss so hoch zu haben, dass sie für das lebenslänge Lernen bereit sind und Lust haben, dann hätten wir sehr, sehr, sehr viel erreicht. Wie man es macht, das ist enorm anspruchsvoll. Ich glaube, man macht es halt nicht nur, indem man halt sagt, es ist alles Spass, Lernen ist Spass und alles soll einfach frei gewählt werden, sondern aber, dass man eigentlich halt auf die individuellen Bedürfnisse und die individuelle Entwicklung stärker eingeht. Und das ist natürlich mit Klassen, mit 25 Kindern und so weiter in der heutigen Struktur eine unheimlich hohe Anforderung, auch wenn die Forderung schon lange natürlich vorhanden ist. Aber da muss man eben vielleicht auch andere Konzepte sich vorstellen.
Natürlich, das erste Konzept, das dann rausfliegen muss, ist Learning to the Test. Aber das als Zwischenbemerkung von mir persönlich. Die Volksschule der Zukunft flexibilisiert, individualisiert ihr Zeitverständnis. Das ist der nächste Punkt. Was muss ich mir darunter vorstellen? Geht es um Zeitmanagement?
Ja, es geht weniger um Zeitmanagement, sondern es geht, wie die Zeit quasi das Lernen strukturiert. Das hat zum Beispiel damit zu tun, wann fährt man morgen an und wann hört man auf. Ich glaube, dass man in Richtung Tagesschule bewegt mit Tagesstruktur an der heutigen Arbeitswelt, ist, glaube ich, vielen Orten bekannt. Aber zum Beispiel nur schon die Individualisierung vom Beginn. Wenn man weiss, wann den Kind am besten lernt oder die Jugendlichen, da hat es auch Studien bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gegeben, warum fährt denn für alle Punkte 8. oder 4. ab die Schule an. Warum gibt es dort nicht mehr Individualisierung gewesen, zum Beispiel auf den Unterstufen oder im Kindergarten oft mit einer Ankunftszeit und man fährt dann in einen anderen Rhythmus an. Und ich glaube, die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für was, oder? Das kann man anders stellen, wenn nur schon in der Tagesstruktur. Da gibt es die Frage auch, wann findet die Schule statt über das Schuljahr? Interessant ist, sind ja Studien, wo man sieht, dass zum Beispiel über die Sommerferien nach 6 oder 8 Wochen, je nachdem, wie der Kanton das geregelt hat, dass die schwächeren Kinder deutlich mehr verlieren als die guten Kinder und die Schere somit weiter rausgeht. Also was ist mit der Sommerzeit? Ohne, dass ich jetzt sagen will, dass die Schule in der Sommerzeit muss stattfinden, aber ja. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, das ist vielleicht nicht nur Aufgabe auch von der Schule, sondern in einer Zusammenarbeit, wie kann man ein ganzes Jahr gestalten, dass vielleicht auch die Rhythmen sich verändern. Und der dritte Zeiteinheit ist, wie schnell durchläuft man die Zeit. Oder? Wir kennen das ja mit Klassen überspringen und so weiter, ist auch nicht das neues Konzept, aber die Frage ist, denn das richtige Bild? Warum muss ein Kind, das gewisse Kompetenzen sich schon angeeignet hat, warten, bis alle anderen noch die Kompetenzen haben, bis sie in einen weiteren Bereich kommen können? Also wie könnte man diese Zeiteinheit anschauen? Und da haben wir natürlich einige Probleme mit dem Anschluss. Das sieht man ja bei Kindern, die zum Beispiel die Volksschule schneller durchläuft. Da sind sie zu jung für die Berufsschule oder für das Gymnasium, da sind sie zu jung für die Universität und da sind sie zu jung und so weiter. Also, dass man auch die Einheit vom Tempo vom Lernen kann anschauen kann. Und dort, in diesen drei Dimensionen haben wir uns Gedanken gemacht, wie das könnte aussehen.
Ja, also ganz im Kleinen heisst das für mich individualisieren auch im Unterricht, weil dann kommt eine Zeitdauer von dem, was du lernst, ist ja auch bei allen Kindern und Jugendlichen unterschiedlich. Auch dort heisst das nur schon in Bezug auf ein Schulfach, wenn man es dann noch in der Grammatik von der Schule will titulieren. Ich habe jetzt nur schon den Unterschied, in meiner 6. Klasse habe ich Schülerinnen und Schüler, die rechnen und 3. Klasse arbeiten, und so, die sind schon Anfangs 2. Jahrstufe dran.
Ja, ich glaube, es ist ja einfach eine Tatsache, dass es so ist, dass Kinder sehr unterschiedliche Tempi haben und trotzdem sind ja viele von unseren Strukturen, gehen immer noch davon aus, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen, am gleichen Stoff sind, das Gleiche verstehen. Also die G-Punkte sind ja sehr, sehr stark drin. Und ich glaube, die müssen wir wie, und wir sagen jetzt denen flexibilisieren, nicht, dass man sie völlig auflösen. Ich glaube, Schule kann man nicht funktionieren, wenn alles offen ist. Aber man muss sich überlegen, wie könnte man mit verschiedenen Themen das angehen, dass man dem mehr Platz gibt, dass es halt wirklich unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Zeit braucht fürs Lernen.
Der 7. Punkt ist, die Volksschule der Zukunft fördert die Vielfalt von Lernorten in und außerhalb der Schule. Mhm. Da hast du schon was angetönt. Also heisst jetzt da, jeden Tag ist ein Waldtag oder einmal in der Woche gibt es einen Waldtag.
Ja, ich meine, das ganze Thema draußen lernen, das ist jetzt, ich sage jetzt nicht ein Hype, weil ich finde es extrem wichtig und ich setze mich auch ein, verschiedene Schulen, die genau so Konzepte haben. Das Entscheidende am Beispiel von draußen lernen ist es eben nicht, das eine ist Schule, und das andere ist ausserschulisch, so heisst es ja im Begriff, sondern alles ist Schule. Und draussen wird gelernt mit der Natur und über die Natur zum Beispiel, aber das heisst nicht, draussen wird gespielt und drinnen wird gelernt. Also wir haben immer noch so Gegensätze. Jeder Lernort sollte eigentlich so genutzt werden, für das, was er am meisten bieten kann und dann wieder zusammengeführt werden. Und das sind, meine ich, wir jetzt eben nicht nur draußen lernen, da meinen wir auch im Betrieb. lernen, also in einem Dorf, in einer Schreinerei, beim Abfallentsorgen und so weiter, also dass man dort viel lernen kann. Und da meinen wir auch die virtuellen Räume. Also wir haben das bewusst da reingenommen, wo man kann sagen, da gibt es Chatforen, da gibt es verschiedene Formen, wo wir uns können bewegen können. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass der physische Lernort Schule enorm wichtig ist und da so eine Art integrierend ist und das auch bleibt in der Zukunft. Und gleichzeitig haben wir viel mehr Möglichkeiten und Lernen findet an so vielen Orten statt, dass wir als Schule gut überlegen, wie können wir das Lernen, das nicht im Klassenzimmer ist, so integrieren, dass es das fördert, was die Schule den Auftrag hat, das zu fördern. Also es geht ja schlussendlich um einen schulischen Auftrag.
Ja, ich glaube, auch der virtuelle Raum, der wird sich noch gewaltig verändern. Mhm. Oder jetzt alles virtuelle Realitäten, Augmented Reality und was es alles gibt. Aber ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs, von dem wir noch wieder kommen.
Ja, bin ich auch überzeugt, oder? Und ich glaube, man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, was die Chancen sind. Oft wird mehr versprochen, als man kann halten, aber das sind Entwicklungen. Ich glaube auch, was wir nach wie vor auch wenig nutzen, ist die ganze Vernetzungsmöglichkeit. Ich glaube, es fängt so ein bisschen an, habe ich ja von Sekundarschulen, wo ich weiss, wo sich zum Beispiel mit Klassen jetzt mal zuerst mal physisch treffen und jetzt virtuell austauschen, aus der Romandie oder aus Frankreich oder aus England, je nach der Sprache. Und dort passiert eine intensive Auseinandersetzung, wo miteinander geredet wird. Also ich glaube, dort hätten wir noch viel mehr Möglichkeiten, die Mittel zu nutzen.
Die Volksschule der Zukunft ist Teil des öffentlichen Lebens und lebenslangen Lernens. Zum lebenslangen Lernen haben wir schon etwas gesagt, aber was heisst jetzt da des öffentlichen Lebens? Heisst das, man muss jetzt einfach jede Klasse muss einen Instagram-Account haben und zeigen, was die Schulzimmer machen?
Nein. Nein. Also das meine ich nicht, dass man sich nur zeigt, sondern dass man sich verbindet. Ich glaube, dass die Schule halt ein starker Teil von der Gesellschaft, auch von einer örtlichen Gesellschaft, sei das in einem Dorf oder in einem Stadtquartier und so weiter. Und dass die Aktivitäten, die dort passieren und das, was in der Schule passiert, das sollte verbunden werden. Die Schule sollte zum Beispiel auch ein Ort sein, wo man ausserhalb von der Schulzeiten für andere Aktivitäten kann brauchen. Es gibt ausserschulische Veranstaltungen, Betreuungsthemen, Tagesschulen, es gibt Musik, natürlich klassisch auch, wo man sagt, das läuft relativ alles noch isoliert. Und da gäbe es Möglichkeit, wenn man dort mehr zusammenarbeiten tut, dass da mehr passieren kann. Dass auch die Schule nicht alle Aufgaben muss übernehmen muss, sondern dass man sich dort da besser noch abspricht. Und wir sehen das eigentlich eher so als Vernetzung mit dem, was vor Ort ist. Dass die Kinder die Lebenswelten in einem Dorf oder in einer Stadt besser kennenlernen und wie gesagt, auch immer das kann verbinden mit dem, was in der Schule passiert. Die Schule darf keine Insel sein, um es einfach auszuformulieren.
Jetzt haben wir 8 Kernaussagen für eine Vision gehabt, die wir zusammen im Kanton Schweiz ausgearbeitet haben. Jetzt konkret dich gefragt, du hast einen Zauberstab, welche 3 Sachen würdest du denn jetzt sofort abschaffen bei der jetzigen Schule, aufgrund von diesen Visionen?
Ja, ganz konkret. Das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage, weil ich glaube, dass halt auch die Entwicklung, dass die Schulen ganz anderen Orten stehen. Also ich würde jetzt sagen, ich würde gerne mit einer Einzelschule anschauen, wo sie stehen und dort den Zauberstab nehmen und ihnen helfen, also es generell zu sagen. Aber ich glaube, ich kann es nochmal sagen, wo wir den grössten Hebel haben, ist schon darüber nachzudenken, wann findet die Schule statt, wo findet sie statt und macht vom Inhalt her das Lernen in so Silos, macht das Sinn. Und wenn man mit diesen 3 Elementen mal anfängt und das mal hinterfragt in einem Team und auch mit Aussichten, dann glaube ich, kann man die Schule sehr rasch in die Richtung bewegen, wo ich meine Vision von der Schule habe.
Weißt du denn, deine Vision von der Schule?
Ich glaube, die Vision von der Schule von der Zukunft ist bei mir stark geprägt, dass sie beweglicher wird. Dass sie sich mehr herausnehmen kann, Sachen auszuprobieren, sich auch von gewissen alten Zöpfen, alten Strukturen loslösen kann, um Lernen einfach auch noch vielfältiger zu machen. Ich bin überzeugt, dass ganz viel, was heute stattfindet, sehr gut ist. Ich bin kein Schwarzmacher von der heutigen Schule, sondern ich glaube einfach, dass die Lehrpersonen, aber auch die Schulleitung, die hat viel mehr Ideen, viel mehr Power, um auch Ideen auszuprobieren, als sie die Möglichkeit hat. Und wenn man nur schon die Gestaltungsfreiheit gibt und klar definierte Ziele und Vorgaben, wo es muss hingehen, das ist klar, das gehört immer noch in der Öffentlichkeit hineingeht, glaube ich, passiert unheimlich viel. Im Besuch von vielen Schulen bin ich fasziniert, was an gewissen Orten passiert und manchmal bin ich auch erschrocken, was immer noch da ist. Und ich glaube, dort einfach mal reinzuschauen, ganz frisch und frech, mit diesen Kompetenzen, mit diesen Leuten, die vorhanden sind und mit Impuls von außen, glaube ich, das macht meine Schule aus, also wo einfach beweglicher ist und mutig ist und Sachen ausprobiert.
Jetzt bist du in den letzten Atemzügen als PH-Rektor hier in Schweiz, im Kanton Schweiz. Wie muss sich denn die Lehrerausbildung noch weiterentwickeln, wenn man jetzt auf die Visionen geht?
Ja, wir haben genau die gleichen Herausforderungen. Wir müssen auch mutiger werden, gewisse Sachen auszubilden. Wir haben einen Lehrkräftemangel, wo wir sehen, dass wir eigentlich mit dem, was wir heute ausbilden, obwohl ja die Zahlen stark gestiegen sind in den letzten Jahren und auch weiter werden steigen von Studierenden, wird es nicht länger, um genug qualifizierte Lehrpersonen anzustellen. Also haben wir doch die Aufgabe, zusammen mit der Politik oder der Wissenschaft zu überlegen, was heisst das, was für Modelle brauchen wir, ohne dass wir Qualitätsanforderungen unterlaufen, ohne dass wir den Beruf schwächen, indem man einfach sagt, den Beruf kann man ausüben, wenn man mal in der Pfadi Leiter war oder mal Schiedsrichter in einem Fußballclub. Ich glaube, da braucht es gleichzeitig hohe Standards und auch kreative Lösungen. Es braucht sehr viel Kreativität drin. Für mich ist zum Beispiel einer der zentralsten Punkte, und da muss ich auch zugestehen, da sind wir noch auf dem Weg, sage ich jetzt einmal, ist, dass man eigentlich die Ausbildung und Berufseinführung, die beiden Phasen, die muss man viel mehr integrieren. Heute ist eine Ausbildung, die hat Standards, die schließt mit einem Bachelor oder einem Master ab. Und für viele Lehrpersonen im Feld, aber auch die Studierenden, ist das wie, so, jetzt haben wir das gesehen, jetzt kommt das Leben, oder jetzt kommt Praxis, und dann wird es oft gemacht. Und ich glaube, man muss es viel mehr, sage ich jetzt, das Leben, wenn ich die Metapher sehe, das ist natürlich nicht so, muss man viel mehr die Ausbildung nehmen, und die Ausbildung muss man noch viel mehr ins Leben quasi, in die Praxis.
Kann ich dir als Mentor und auch als Praxisleiter von Praktikas nur zustimmen? Finde ich gut. Jetzt gehst du in die Selbstständigkeit. Was machst du?
Ja, ein grosser Schritt für mich. Nach jetzt 11 Jahren als Rektor und eigentlich fast 20 Jahre in der Lehrerlehrbildung habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Meine Firma heisst Mutaufbruch. Also, du gehörst daraus raus, wo meine Themen kommen. Ich will Hochschulen, aber auch Schulen begleiten, so die grossen Fragen von unserer Zeit an gross denken. Also auch im Sinne von Visionen und sehr konkret mit kleinen Schritten anzugehen. Und da habe ich so wie den Zugang mit halt, Organisationsberatung, mit Leitungspersonencoaching, mit Referat, mit Impuls, ganz vielfältige Sachen, wo ich will, eine andere Form eigentlich zu finden, aber mit der gleichen Passion ein Stück weit und mit dem gleichen Bild schlussendlich die Schule zu stärken. Da will ich weiterfahren. Und so steige ich jetzt ein.
Dazu wünsche ich dir alles Gute. Silvio Herzog, vielen Dank für das Interview.
Danke dir, vielmals.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.